Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun die sechste Auslegung aus dem ersten Korintherbrief unter der Überschrift Die Notwendigkeit der Gemeindezucht. Das Kapitel 1. Korinther 5 wollen wir heute betrachten. Aber bevor wir es lesen, die Frage, warum sieht es heute in vielen Gemeinden und Kirchen so katastrophal aus? Weil keine Gemeindezucht mehr geübt wird. Das ist einer der Hauptgründe. Man lässt alles laufen, man greift nicht ein, man lässt dem Bösen freie Bahn. Und davor warnt uns Gottes Wort. Und das wollen wir jetzt lesen. 1. Korinther 5. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und sicherlich auch an die Christenheit heute, ganz besonders in unserer Zeit auch. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt. Dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat, wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird, die draußen sind, richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Soweit das Wort Gottes in 1. Korinther 5. Bevor ich auf die einzelnen Verse eingehe, möchte ich zunächst eine Übersicht geben über die Frage der Gemeindezucht, was ja heute leider sehr oft vernachlässigt wird. Die neutestamentliche Gemeinde war zwar keine reine Gemeinde aus lauter Heiligen, aber sie war doch an dem Ideal orientiert, nur Gläubige als ihre eigentlichen Glieder anzusehen. Ungläubige und Unkundige hatten zwar Zugang zu ihr, aber es sollte ihnen nicht erlaubt sein, sie mit ihrem Sauerteig zu durchsäuern. Das heißt, dass sie evangeliumswidrige Lehr- und Lebensauffassungen in die Gemeinde hineintragen durften. Das sollte ihnen nicht erlaubt sein. Denn das würde das Wesen der Gemeinde als Leib des Herrn pervertieren, verkehren. Und deshalb warnt der Apostel Paulus im klassischen Kapitel über Gemeindezucht, 1. Korinther 5, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. 1. Korinther 5, Vers 6 und 7. und dieses Hinaustun des alten Sauerteigs. Und das ist ein Leben und Lehren, das dem alten Äon der Sünde und des Todes verhaftet ist. Dieses Hinaustun bezieht sich nicht auf die Welt allgemein, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen, Vers 10, sondern es bezieht sich auf Menschen, die in der Gemeinde leben und andere mit ihrem falschen Reden und Tun anstecken würden, infizieren. Deshalb mahnt Gottes Wort durch den Apostel Paulus, ihr sollt nicht mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt. Er lebt ja in der Gemeinde und lässt sich zumindest Bruder nennen. Ob es wirklich einer ist, mag man dann bezweifeln. Und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. 1. Korinther 5, Vers 11. Bei all diesen Sünden gibt es, Gott sei Dank, die Möglichkeit zur Umkehr und zum Neuanfang im Glauben und christlichen Leben. Das Hinaustun aus der Gemeinde sollte daher nicht zu schnell erfolgen, sondern erst nach gründlichen Gesprächen mit den Betroffenen. Man sollte es allerdings auch nicht anstehen lassen, bis die ganze Gemeinde durchseucht ist. In Matthäus 18, Verse 15 bis 17, ist die Vorgehensweise im Fall von offensichtlicher, gravierender Schuld in drei Stufen beschrieben. In Matthäus 18, ab Vers 15. Die bekannte Gemeinderegel, wie sie auch genannt wird. Und das wäre so gut, sehr gut, wenn man das auch wirklich einhält und praktiziert, wo Dinge vorliegen, die die Gemeinde zerstören würden. Da steht, sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Die erste Stufe darf nicht ausgelassen werden. Ermahnung unter vier Augen. Dann aber kommt die nächste Stufe. Hört er auf dich, dann hast du deinen Bruder gewonnen und ist erledigt. Aber hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, praktisch Zeugen zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Das ist eine Regel, die schon im Alten Bund gegeben ist. Soll keiner allein durch Anklage eines Einzelnen verurteilt werden, sondern sollten mindestens zwei oder besser noch drei Zeugen vorhanden sein, die sich dann auch nicht widersprechen dürfen. Dann kommt die nächste Stufe. Hört er auf die nicht, auf diese Zeugen, die dann auch dabei sind und auch ihre Meinung und ihr Urteil sagen dürfen und sollen, hört er auf die nicht, dann sage es der Gemeinde, denn das betrifft dann die ganze Gemeinde, würde die Gemeinde durchsäuern und zerstören. Und erst dann, nach diesen drei Stufen, kommt es dann zum Ausschluss. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das ist auch das, was heißt, dem Satan übergeben, wieder in die Welt zurückgeben, in den Äon des Satans, in den Machtbereich des Satans. Ja, so muss man sagen. Wie ein Heide und Zöllner. Auch wenn er sich Bruder nennen lässt, dann ist er ausgeschlossen. Man beachte aber, dass unmittelbar vor dieser Gemeinderegel im Matthäusevangelium das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt wird. Der Zusammenhang ist ja immer sehr bedeutsam. Direkt vorher, vor dieser Ermahnungsstufenregel, kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wie freut sich der Herr, wenn so ein Schäflein zurückfindet in die Herde des Heilands? Und dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf schließt mit dem Satz, so ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Und das ist der direkte Zusammenhang zu dieser Gemeinderegel mit diesen Ermahnungsstufen. Gott will, dass keiner verloren gehe, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Heilswille. Wie wunderbar, dass wir das wissen dürfen, auch bei allem Schweren, was wir hier jetzt lesen über Gemeindezucht und Ausschluss. Das Ziel auch der Gemeindezucht ist daher ein Mehrfaches. Es ist natürlich zunächst ganz wichtig der Schutz der Gemeinde vor Verführung, der Schutz der Gemeinde vor Verlästerung ihres Zeugnisses, indem die Welt dann über die Gemeinde lacht, die solche Sünden duldet. Das ist ja ein ungeheurer Anklagepunkt und Angriffspunkt für Gemeinden, wenn sie Sünden dulden, die noch gravierender sind, als sie in der Welt im Strafgesetz etwa erlaubt sind. Ja. Es ist ja heute noch in unserer Gesetzgebung manches verboten. An gravierenden, zum Beispiel Polygamie, ist, soweit ich weiß, in Deutschland noch nicht erlaubt. Allerdings Homosexualität, ja, und solche Dinge. Ich komme darauf gleich noch zurück. Also das Ziel der Gemeindezucht ist der Schutz der Gemeinde vor Verführung, der Schutz der Gemeinde vor Verlästerung ihres Zeugnisses, indem sie sich angreifbar macht durch Duldung völlig inakzeptabler und unbiblischer Lebensformen. Und das dritte Ziel der Gemeindezucht ist, und das darf man nicht übersehen, die Zurechtbringung und Rettung des Ermahnten oder Ausgeschlossenen. Ein eminent seelsorgerliches Anliegen, gerade für den Betroffenen. Zurechtbringung und Rettung seiner Seele. Oder dass sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn. So heißt es ja hier in 1. Korinther 5. Lesen wir mal diesen Vers 5. Dann dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden, das heißt ausgeschlossen in den Bereich der Welt hinein, der dem Satan, dem Fürsten dieser Welt gehört, zum Verderben des Fleisches, das heißt nicht des Leibes, Soma, sondern des Fleisches, das alte Wesen, das soll wieder dem Satan übergeben werden. Das heißt nicht, dass er getötet werden soll, so darf man das nicht verstehen. Ja. Aber er kann auch dem leiblichen Leid verfallen. Alles, was Gott vielleicht an Wundern und an Heilung auch schon vollbracht hat in seinem Leben, das ist nun hinfällig. Er ist wieder ganz dem Machtbereich Satans ausgeliefert, nicht mehr unter dem Schutz des Herrn und seiner Gemeinde. Übergeben zum Verderben des Fleisches, aber damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn, indem er durch dieses Schockerlebnis, Ausschluss, vielleicht doch noch zum Nachdenken und zur Umkehr findet. Das ist die einzige Chance, dass er aufgerüttelt wird und merkt, ja, wenn sie mich jetzt alle ausschließen, dann muss ich wohl doch falsch gehandelt haben, Sünde begangen haben. Und die Maske fällt und der Mensch wird zur Umkehr gerufen. Gemeindezucht ist also letztendlich ein seelsorgerliches Anliegen. Sie ist somit zwar auch als Strafe zu verstehen, aber vor allem als drastische Hilfe zur Sinnesänderung und zum Neuanfang mit dem Herrn. Gott will, dass keines dieser Schäflein verloren gehe. Gemeindezucht, wann soll sie geübt werden? Das ist die nächste Frage. Bei jeder Sünde? Wie sähe es dann aus in unseren Gemeinden? Gäbe es dann überhaupt noch eine Gemeinde? Wer kann von sich sagen, dass er nicht mehr sündigen würde? Wer kann von sich sagen, dass er Gott immer in allem gehorcht, dass er alle Gebote hält? Keiner. Außer dem Herrn Jesus. Er konnte das von sich sagen. Und das Wort Gottes sagt es über ihn. Er wurde uns gleich in allem, aber ohne Sünde. Hebräerbrief nachzulesen. Gemeindezucht soll und kann deshalb nicht bei jeder Sünde geübt werden. Das wäre absurd. Dann müssten wir, so ähnlich wie es hier steht, die Welt räumen, müssten wir die Gemeinde räumen. Gäbe es keine Gemeinden mehr. Dann wären die Gemeinden schnell ausgestorben. Aber wann ist sie dann notwendig? Nun, sie ist dann notwendig, wenn besonders schwere Fälle von falschem Leben und falscher Lehre um sich greifen. Besonders schwere Fälle, die so offensichtlich sind, dass selbst die Welt sie wahrnimmt. Zumindest was den Lebensstil betrifft. Heute wird ja das Gewissen immer mehr abgestumpft. Bewusst auch in Gesetzen, wo das, was die Bibel Sünde nennt, als normal hingestellt wird. Wir denken etwa an die Homo-Gesetze und Ähnliches. Auch die Abtreibungsgesetze. Da wird Sünde verharmlost, Sünde namenlos gemacht. Es wird sogar zunehmend verboten, Sünde Sünde zu nennen, etwa in den Antidiskriminierungsgesetzen. Eine sehr gefährliche Entwicklung im neuen Europa. Man kann dann auch nicht mehr wirklich evangelisieren und missionieren, wenn man Sünde nicht mehr beim Namen nennen darf. Aber Gemeindezucht ist und bleibt trotzdem, trotz all dieser Verbesserungen in dieser Endzeit, notwendig. gemäß dem biblischen Maßstab, der unverrückbar und unveränderbar ist. Notwendig bleibt die Gemeindezucht bei besonders schweren Fällen von Irrlehre und falschem Leben. Und zwar dann, wenn der oder die Betreffende beständig in seiner oder ihrer Fehlhaltung verharrt, unbußfertig, unkorrigierbar auf dem Weg ins Verderben weiterschreitet und andere in diesen Abgrund der Hölle mit hineinzureißen droht. Besonders dann auch notwendig, wenn der oder die Betreffende den sündigen Lebensstil und die Irrlehren offensiv, aktiv, vielleicht sogar aggressiv in die Gemeinden hineintragen und damit einen besonderen Schaden auslösen, wie wenn eine Krebsgeschwulst wächst, um sich frisst und andere ansteckt sozusagen auch. Zur Verdeutlichung für diese besonders schweren Sünden und Irrlehren noch einige Zitate, auch aus anderen Stellen. In 1. Korinther 5 ist es ja die Unzucht, die ich gleich noch näher beschreiben werde. Dann gibt es aber auch Verfehlungen und Verführungen auf lehrmäßigem Gebiet, deren Vertreter, der Apostel Paulus, daher sogar mit dem Fluch belegt. Gott möchte ja segnen, aber es gibt auch Stellen, wo von einem Fluch die Rede ist über denjenigen, der ein anderes Evangelium lehrt. Galater 1. Wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Anathema im Griechischen steht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Es gibt keine schlimmere Sünde, als das Evangelium zu verdrehen und damit den Menschen in die Verlorenheit zu stoßen. Deshalb ist das so gravierend und kann nicht geduldet werden. Wir müssen das klare biblische Evangelium von seinem Wortsinn und Gesamtzusammenhang her predigen, ohne Zusätze oder Abstriche. Dann heißt es in Titus 3, Vers 10 und 11, einen ketzerischen Menschen, griechisch Heretikon Andropon, davon kommt das Wort Heresie, das heißt Abweichung von der wahren Lehre, Irrlehre. Einen solchen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Und dann noch 2. Johannesbrief, Vers 9 bis 11. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Ein deutliches Wort. Das heißt, man soll keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, wie es auch im Epheserbrief heißt. Ich könnte auch viele Stellen jetzt aufzählen. Natürlich wollen wir einen solchen Menschen ermahnen. Wir können schon ihn ansprechen und sagen, tu Buße über deine Verführungslehre und dein Verführungsleben. Aber wir sollen uns nicht eins machen mit ihm. Wir sollen auch nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Das sollen wir uns fernhalten. Wenn ein Mensch sich nicht zur Umkehr rufen lässt, dann müssen wir den Staub von den Füßen schütteln und zum anderen gehen, der ein offenes und bereites Herz hat. Das ist auch für die Evangelisation wichtig. Wir müssen uns nicht versteifen auf Personen, wo es geradezu die Situation eintreten würde, dass man Perlen vor die Säue wirft und man aufpassen muss, dass man nicht selber auch zerrissen und zertrampelt wird. Das entkrampft uns auch vor vergeblichen Evangelisationsversuchen bei Menschen, die dauerhaft verstockt sind. Es gibt so viele Leute, die suchend sind, die offen sind für die Botschaft. Gehen wir doch dann doch dorthin. Und wenn jemand ein bewusster Verführer ist, sollen wir ihn ermahnen, wie es hier heißt, einmal und noch einmal. Aber wenn er da nicht umkehrt und nicht Buße tut, dann, so wie es hier steht, dann müssen wir ihn dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Wir wollen uns auch nicht ewig mit Irrlehrern herumstreiten. Wenn zu euch zum Beispiel Zeugen Jehovas kommen und ihr ihnen das Evangelium sagt, vielleicht noch einmal sagt und erklärt, und sie wollen beharrlich nicht umkehren von ihren verderbenbringenden Lehren, dann betet noch einmal für sie und befehlt sie Gott an, der richten wird an seinem Tag. Sie haben das Evangelium gehört, sie können darüber nachdenken. Wir sind jedem Menschen schuldig, es zu sagen, aber wir sind nicht schuldig, es aufzuzwingen oder uns womöglich selber zertreten zu lassen von Menschen, die es ablehnen. Wir müssen auch das in einem gesunden Verhältnis sehen, auch diese Dinge. Nun eine weitere Frage: Wer darf Gemeindezucht durchführen und über den Ausschluss aus der Gemeinde entscheiden? Das ist ja die große Not in vielen Kirchen heute, dass keine Personen mehr da sind, die die Vollmacht hätten, das zu tun, weil sie selber ihr Lehren vertreten. Denkt mal an verschiedene Bischöfe in Landeskirchen, die die feministische Theologie, die Bibelkritik, die Homosegnung und alle möglichen Dinge vertreten. Die Hamburger Bischöfin Jepsen hat jetzt sogar gesagt, sie hat kein Problem damit, wenn auf den Moscheen in Hamburg Muezzin-Rufe ertönen, wenn da Minarette gebaut werden. Ja, man vermischt Christus und Belial. Und von solchen Personen soll noch Gemeindezucht geübt werden, die selber Gemeindezucht verdient hätten. Sag's mal so deutlich. Das ist die große Not. Und wenn einmal eine solche Kirche von solchen Leuten beherrscht wird, die selber an sich ausgeschlossen werden müssten, ja, was kann man da noch tun? Kann man nur selber auswandern letztendlich und sagen, wir bauen biblische Gemeinde. Es ist Gott sei Dank nicht überall gleich düster, aber die Dunkelheit nimmt zu, es ist auch Endzeit. Und wir wollen auch da wachsam bleiben und konsequent den Weg gehen, den der Herr uns ganz persönlich zeigt für unser Leben. Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen, wenn wir wirklich Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus sein wollen. Wer aber darf nun Gemeindezucht durchführen und über den Ausschluss aus der Gemeinde entscheiden? Zum einen Gott selber, er tut das auch und hat es getan im alten Neuen Bund. Er hat Gerichte geschickt über die Rotte Kora, die die Erde verschlungen hat. Durch Tod hat er das geschickt, auch durch Los, so wie es etwa in Josua 7 beschrieben wird. Ich möchte mal kurz darauf eingehen. Josua 7, bevor wir dann natürlich noch zu 1. Korinther 5 kommen. Aber es gibt ja viele Vorbilder, auch schon im alten Bund. In Josua 7 war ja ein Gericht über Israel gekommen, weil jemand das Gebot Gottes übertreten hatte. Achan hatte sich bereichert, hatte Gegenstände gestohlen und in seinem Zelt versteckt. Und deshalb hatte Israel keinen Sieg in dieser Situation. Und dann wurde das losgeworfen. Er hat selber sich nicht gestellt, aber durch das Los, das Gott gelenkt hat in dieser Situation, kam sein Diebstahl ans Licht. Und was geschah nun? Ich lese jetzt nur den Schluss hier von Kapitel 7. Als nun das herauskam, dann heißt es in Josua 7 ab Vers 20, da antwortete Achan Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich. Das Begehren ist immer Wurzel der Sünde. Und ich nahm es, und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt. Und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Zerach, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag. ein hartes Gericht, das Achan und seine Sippe hier zuteil wurde, aufgrund des Diebstahls des Verantwortlichen dieser Sippe, des Achan. Im Neuen Testament gibt es noch eine ähnliche Stelle in der Urgemeinde. Wir können dankbar sein, dass es heute nicht mehr so ist, dass Gott nicht mehr so drastisch eingreift. Sonst gäbe es sicherlich viele Tote in unseren Gemeinden. Wisst ihr, an welche Stelle ich denke? Apostelgeschichte 5 mit Ananias und Sapphira. Sie waren übereingekommen, Gott zu betrüben, den Heiligen Geist zu belügen. Hier ist eine wichtige Stelle, die die Gottheit des Heiligen Geistes beweist. Denn es wird parallel gesetzt, du hast Gott belogen, du hast den Heiligen Geist belogen. In Apostelgeschichte 5, da wird beschrieben, ich fasse zusammen, dass Ananias und seine Frau Sapphira einen Acker verkauften, aber dass Ananias mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurückbehielt und nur einen Teil brachte und den Aposteln zu Füßen legte. Er hätte das Recht gehabt, nur einen Teil zu geben, aber dann haben sie gelogen, haben behauptet, sie geben alles, so wie auch die anderen. Und diese Lüge, das war die Ursache ihres Verderbens. Und dann waren sie noch übereingekommen, so zu lügen, und sich fielen tot zu Füßen der Apostel. Zuerst Ananias und dann später, seine Frau wusste nicht, dass ihr Mann schon tot war, dann auch die Sapphira, sie hat die gleiche Lüge wiederholt. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten, heißt es dann in Apostelgeschichte 5, Vers 11. Gott hat eingegriffen, Gemeindezucht geübt, damit die Gemeinde nicht vom Lügengeist und vom Betrugsgeist durchsäuert werde. Und so sollen auch wir Lüge aufdecken in unseren Gemeinden. Es gäbe nicht so viel üble Nachrede und Gerüchte und Verleumdungen, wenn nicht so viel Lügen und solche Dinge geduldet würden. Auch da sollten Älteste an sich verantwortlich dagegen steuern und korrigierend eingreifen. Wenn es Gott heute nicht mehr so drastisch tut, sollten es aber die Ältesten im Auftrag des Herrn tun und auch selber aufrichtig sein natürlich. Also Gott greift ein und übt Gemeindezucht. Die Führer des Volkes bzw. Leiter der Gemeinde greifen ein oder sollten eingreifen. Und zum Dritten auch die Gemeinde in ihrer Gesamtheit muss Gemeindezucht üben. Gemeindeversammlung nennt man das dann. Gibt es das bei euch noch? Muss man in manchen Fragen dann auch durchgeführt werden und entschieden werden, was geschieht. Aber immer auf Grundlage des Wortes Gottes. Daran muss alles gemessen werden, nicht auf Traditionen oder irgendwelchen Gemeinderegeln allein, sondern entscheidend bleibt immer das Wort Gottes. Und eine gute Gemeinderegel richtet sich allein am Wort Gottes aus und nicht an Menschheitstraditionen. Das ist leider manchmal auch so in manchen Gemeinden, wo dann Zusatzlehren da sind. Kann ich jetzt hier nur andeuten. Nun, liebe Geschwister, nach diesem Überblick möchte ich jetzt, soweit die Zeit noch erlaubt, Vers für Vers noch einiges ergänzend sagen. Ich habe ja jetzt schon das Wesentliche versucht, zusammenfassend darzustellen, aber nun nochmal die Verse kurz betrachten. Vers 1, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Ich habe es mehrfach schon die letzten Tage von Inzest gesprochen. Es ist aber gar nicht genau sicher, ob das jetzt Inzest ist, denn es ist die Formulierung auffällig. Es heißt nicht, dass er Verkehr mit seiner Mutter hat, sondern mit der Frau seines Vaters. So ist also durchaus anzunehmen, dass es eine Stiefmutter ist, sonst würde wahrscheinlich Mutter stehen. Das wäre ja noch drastischer. Aber es ist die Frau des Vaters, so viel kann man sagen. Aber auch das ist verboten, denn diese Frau ist ja seinem Vater geschenkt und nicht ihm. Er ist nicht mit ihr verheiratet, sodass es sich auf jeden Fall um Unzucht handelt. Also eine außereheliche Beziehung, ein Einbrechen in das Gebiet einer anderen Ehe. Und das nennt die Bibel ganz klar Sünde. Du sollst nicht Ehe brechen. So eines der 10 Gebote. Ja, wir kennen das hoffentlich auch heute noch, wo das immer mehr übertreten wird in unserer Gesellschaft leider. Wir wissen ja, es gibt heute eine Welle der Pornografie, der Prostitution, der Homosexualität, zunehmend auch Polygamie und andere Sünden bis hin zur Sodomie, dem Verkehr mit Tieren, kein Tabu mehr. Und die Menschheit ist wieder im Zustand wie zur Zeit der Sintflut, vor der Sintflut und von Sodom und Gomorra. Eine sehr traurige und endzeitliche Entwicklung. Insofern ist gerade das Kapitel 5 leider sehr, sehr aktuell und auch die weiteren Kapitel im Korintherbrief. Es war also wohl die Stiefmutter. Und vielleicht kennen viele gar nicht mehr dieses wichtige Kapitel im Alten Bund, 3. Mose 18, wo solche Sünden detailliert beschrieben und verurteilt werden. Deshalb ist es unverzichtbar, dass wir das einmal miteinander lesen, was da im Einzelnen aufgezählt wird. Und da heißt es dann am Schluss, dass alle, die solches tun, ausgerottet werden müssen aus dem Volk Gottes. Was im Grunde auch in 1. Korinther 5 steht. Dem Satan übergeben, herausgetan aus dem Volk Gottes, aus der Gemeinde. Im Alten Bund hat man das dann im Großteil noch durch Steinigung gemacht. Man hat sie wirklich getötet. Im Neuen Bund ist es insofern abgemildert, dass der Herr Jesus auch im Fall der Ehebrecherin in Johannes 8 sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und dann erkennt jeder von uns ist Sünder und hätte die Steinigung verdient. Denn es ist immer schwierig, Sünden gegeneinander aufzurechnen. Ist das jetzt eine schlimmere Sünde als jene? Ist Geiz weniger schlimm als Ehebruch? Nachher wird es ja schön in der Reihe aufgezählt. Geiz und Götzendienst und Trunksucht, ja, und Diebstahl. Da wird es dann in einer Linie nochmal dargestellt. Und so ist im Neuen Bund die Barmherzigkeit Gottes nochmal ganz stark betont worden. Aber nur für den, der davon umkehrt. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, spricht der Herr Jesus zur Ehebrecherin. Das wollen wir im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt lesen, die Verurteilung geschlechtlicher Verirrungen in 3. Mose 18. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern nach meinen Rechten tun, sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Und nun kommen die konkreten Verbote. Keiner unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben. Ich bin der Herr. Du sollst mit deinem Vater und deiner leiblichen Mutter nicht Umgang haben. Es ist deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben, denn damit schändest du deinen Vater. Das ist genau das, was 1. Korinther 5 als diese gravierende Sünde gebrandmarkt wird. Du sollst mit deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, sie sei in oder außer der Ehe geboren, nicht Umgang haben, also auch nicht mit der Halbschwester. Du sollst mit der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht Umgang haben. Damit schändest du dich selbst mit den Kindern oder Schwiegerkindern. Du sollst mit der Tochter der Frau deines Vaters, die deinem Vater geboren ist, und deiner Schwester nicht Umgang haben. Du sollst mit der Schwester deines Vaters nicht Umgang haben, denn sie ist deines Vaters Blutsverwandte, also die Tante oder der Onkel. Du sollst mit der Schwester deiner Mutter nicht Umgang haben, denn sie ist deiner Mutter Blutsverwandte. Du sollst den Bruder deines Vaters nicht damit schänden, dass du seine Frau nimmst, denn sie ist deine Verwandte. Du sollst mit deiner Schwiegertochter nicht Umgang haben, denn sie ist deines Sohnes Frau. Darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. Du sollst mit der Frau deines Bruders nicht Umgang haben, denn damit schändest du deinen Bruder. Du sollst nicht mit einer Frau und mit ihrer Tochter Umgang haben, noch mit ihres Sohnes Tochter oder ihrer Tochtertochter, denn sie sind ihre Blutsverwandten und es ist eine Schandtat. Du sollst die Schwester deiner Frau nicht zur Nebenfrau nehmen und mit ihr Umgang haben, solange deine Frau noch lebt. Du sollst nicht zu einer Frau gehen, solange sie ihre Tage hat, um in ihrer Unreinheit mit ihr Umgang zu haben. Du sollst auch nicht bei der Frau deines Nächsten lieben, dass du an ihr nicht unrein werdest. Du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr. Und jetzt kommt das, was heute am liebsten viele aus der Bibel streichen würden, was aber da steht. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Das muss man mal den Kirchen heute sagen, die das absegnen, was Gott verflucht hat. Homosexualität und Lesbianismus sind hier gemeint. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein werdest. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben. Es ist ein schändlicher Frevel. und so weiter. Ich breche hier ab, aber wenn ihr das mal im Zusammenhang liest, das sind sämtliche sexuellen Sünden detailliert aufgeführt. Und die Gemeinde in Korinth hat das geduldet, dass in ihrer Mitte solches geschehen ist. Und heute wird es leider auch geduldet. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Irret euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6. Und so heißt es ja auch in Vers 2. Und ihr seid aufgeblasen, eingebildet und seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Statt darüber Trauer zu empfinden und wirklich auch zu tragen, sind sie noch stolz, dass sie so tolerant sind, so weltoffen und modern, dass sie das alles ertragen. Wir sind eine moderne Kirche. Bei uns ist alles möglich. Bei uns wird jeder gesegnet. Segen, der wird verteilt wie Bonbons, ja, heute in der Kirche. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und deshalb auch die klare Konsequenz, Vers 3 folgende. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen über den, der solches getan hat, wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Er sagt es nicht erst, wenn er dort ist, er weiß ja auch nicht, wie schnell er hinkommt, sondern das duldet jetzt keinen Aufschub. Der Spott der Welt läuft schon über diese Gemeinde, die so etwas duldet, und die Gemeinde wird zerstört von innen her. Und deshalb, jetzt schon teilt er das mit im Brief, sie sollen das ausschließen, diese Sünde, und die das tun. Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Der Sauerteig taucht ja immer wieder auf. Was bewirkt denn der Sauerteig beim Backen? Wer weiß das? Wie? Vermehrt sich, ja. Und das Brot bekommt dann seine Form, es bildet dann auch diese Blasen und wird schön groß. Wenn man keinen Sauerteig ins Brot tut, dann gibt es Fladenbrot, schön flaches Brot. Und genau solches ungesäuertes Brot haben die Israeliten wann backen müssen? Vor dem Auszug in Ägypten. Da war nicht viel Zeit zu warten, bis der Sauerteig treibt. Da hat man sofort gehandelt, hat ungesäuertes Brot gebacken. Und wenn man mit Sauerteig gebacken hätte, wäre es ein Zeichen gewesen. Wir haben viel Zeit, wir machen so zwei dahin gemütlich in Ägypten. Wir brechen nicht aus dem heidnischen Umfeld Ägypten, sondern bleiben dort, richten uns da wohnhaft ein weiterhin. Und deshalb denke ich, auch dieser Vergleich mit dem Sauerteig der Sünde. Man hat es nicht eilig, das hinauszuholen, man lässt das wachsen. Und es wuchert um sich, wie so ein schlechter Sauerteig. Sauerteig wird auch mal im guten Sinne beschrieben. In Matthäus 13 wird das Himmelreich sogar verglichen mit dem Wachstum eines Sauerteigs. Kann auch positiv sein. Aber hier beim Auszug aus Ägypten, und das steht ja in 2. Mose 12, da wäre es falsch gewesen, da lange zuzuwarten. Noch in der gleichen Nacht, wo der Würgeengel in der 10. Plage durch Ägypten zog und alle Erstgeborenen schlug, die nicht sich unter den Schutz des Herrn gestellt hatten, durch Bestreichen des Türpfosten mit Blut. In dieser Nacht musste man ungesäuertes Brot backen und essen. Zeichen des Aufbruchs aus dem heidnischen Umfeld, Zeichen des Ausbruchs aus dem Leben der Sünde, Zeichen des Aufbruchs aus der Gottesferne hin zum verheißenen Land. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Der Sauerteig kommt auch nochmal in einer negativen Bedeutung vor im Neuen Testament. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang? Der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und worin besteht der? In ihrer Heuchelei. Sie laden den Menschen Lasten auf, die sie selber nicht tragen wollen und können. Und dadurch heucheln sie. Und davor warnt der Herr Jesus. Sie lehren zwar manches Gute, vor allem die Pharisäer, die Sadduzäer weniger, das waren schon damals die liberalen Theologen, und auch die Herodianer, das waren die dem Machtsystem angepassten Führer. Aber die Pharisäer, das war die beste Partei in ihrer Lehre, aber nicht in ihrem Leben. Sie haben den Menschen Traditionen und Lasten aufgelegt, die sie selber nicht tragen konnten und wollten zum Teil auch. Und das ist dann Heuchelei, wenn wir sowas tun. Ich sage immer, ich möchte nicht mehr predigen, als ich selber halten kann. Und deshalb predigen wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes und nicht das Gesetz, in dem Sinne, dass man perfekt werden könne oder sich erlösen könne durch das Gesetz. Natürlich gehört es dazu, dass wir als Jünger des Herrn die Gebote halten, aber wir können es nie aus eigener Kraft. Nur der Herr durch seinen Geist in uns kann uns die Kraft schenken, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit für Golgatha dem Herrn Jesus nachfolgen auf dem schmalen Weg. Schafft also den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, neu gemacht durch Jesus Christus. Und das steht in meiner Bibel sogar fett gedruckt in Vers 7, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. So wie damals die Lämmer geopfert wurden, als Vorausschattung auf das einmalige und vollkommene Opfer Jesu Christi. Damals, als sie aus Ägypten gezogen sind, so ist Jesus, als die Zeit erfüllt ward, gekommen und hat sich geopfert als das vollkommene, fehlerlose, reine Gotteslamm zur Sühnung von deiner und meiner Sünde. Hast du dieses Sühnopfer Jesu schon angenommen? Bist du gereinigt durch sein Blut? Hast du den Sauerteig der Sünde aus deinem Leben getan? Und lebst du unter der Herrschaft Gottes? Nun, der letzte Abschnitt in 1. Korinther 5. Der Apostel Paulus schreibt in Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Das ist der verlorene Brief. Es gab vor dem 1. Korintherbrief schon mindestens einen weiteren Brief. Er war ja 1,5 Jahre in dieser Gemeinde, wurde dann vertrieben durch den Aufstand aus der Synagoge kommend und dann hat Apollos die Arbeit weitergeführt und dann in dieser Situation, wo Paulus leiblich abwesend ist, hat er Briefe geschrieben. Es wurden sicherlich auch Anfragen an ihn gerichtet und in dem ersten Brief hat er sie bereits schon gewarnt vor diesen Sünden und sie haben immer noch nicht reagiert. Deshalb ermahnt er sie jetzt nochmal eindrücklich, hört doch auf meine Warnung, die letztendlich die Warnung Gottes ist. Als Apostel ist er ja Beauftragter des Herrn, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Und so schreibt er, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt, und jetzt wird es ausgeweitet, und dass nicht nur die eine Sünde am Pranger steht, oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Die Geizigen sind alle, das wissen wir ja, was Geiz ist, hoffentlich, die alles für sich behalten, die nicht bereit sind, mit anderen zu teilen. Im Schwäbischen wird ja Geiz oft mit Sparsamkeit verwechselt. Sparsamkeit ist eine Tugend, Geiz ist eine Sünde. Ja. Wenn jetzt da so eine große Werbekette jahrelang verkündet hat, Geiz ist geil, dann hat man eine Sünde verherrlicht. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe auch in diesem Laden nichts gekauft, wo das stand. Bin dann zur Konkurrenz lieber gegangen, weil Geiz ist Sünde. Wir sollen nichts damit zu schaffen haben. Wenn wir nicht bereit sind, mit anderen zu teilen, dann sündigen wir, wenn wir denken, wir müssen immer mehr Reichtümer für uns anhäufen. Oder Räuber, das steht hier direkt im Zusammenhang. Das ist gar kein so großer Unterschied. Denn wer geizig ist, der enthält dem anderen etwas vor, was ihm aus seiner Not helfen könnte. Und Räuber, die bestehlen dann noch Menschen, auch um selber ihren Besitz zu steigern. Und sie tun damit großes Unrecht, indem sie das, was andere sich ja wohl durch Fleiß auch verdient haben, es gibt auch einen gesunden Fleiß und gesunden Besitz, der nicht durch Betrug erworben ist, aber indem sie das den Menschen wegnehmen, die ehrlich geschafft haben, das sind dann die Räuber, die sind zu faul, selber zu arbeiten und meinen, sie kommen dadurch schnell zu Geld. Raub ist aber auch, wenn eine Firma oder ein Laden Wucherpreise macht und über den Wert hinaus Waren auszeichnet mit Preisschildern, das ist auch Raub, was allerdings nicht so leicht bestraft wird in unserem Land. Der Wucherraub, könnte man jetzt viel drüber sagen. Aber auch hier heißt es in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Stehlen in dieser oder jener Form, es ist beides Stehlen. Ob ich einbreche in die Wohnung und was hinausnehme oder indem ich in meinem Laden zu hohe Preise ansetze. Da bestehle ich auch die Leute, die dann zu viel dafür zahlen müssen. Mir ist deshalb ein wichtiges Prinzip, will mich dessen nicht rühmen, aber dass ich meine Bücher eher günstiger abgebe als überteuert. Ja. Dann setze ich lieber runter, damit ich runde Preise habe, darf man gar nicht so laut sagen, aber ich sage es einfach mal, bevor ich denke, ich bestehle jetzt jemanden oder mache Wucherpreise. Sollten wir auch hier uns prüfen. Ja, die Räuber oder die Götzendiener sind hier noch genannt. Götzendienst, Übertretung des ersten Gebotes, andere Götter neben Gott stellen. Es kann heidnischer Gott sein, irgendeine fremde Religion oder auch alles, woran ich mein Herz hänge, das ist mein Götze, was ich über Gott den Herrn stelle. Es kann mein Besitz sein, mein Hobby, mein Auto, kann auch ich selber sein. Der Mensch ist sich selber der größte Götze. Und das ist die größte Gefahr, die Selbstvergottung. Viele finden dadurch nicht zum Glauben, weil sie nur sich sehen, um sich kreisen. Und dieser schrankenlose Egoismus ist auch schon eine Krankheit unserer Zeit, aber auch aller Zeiten. Der Mensch selber auf dem Thron, der Turmbau zu Babel, die vereinte Welt ohne Gott, Götzendienst, nennt das die Bibel. Und wer nun solche Sünden aktiv praktiziert, damit sollen wir nichts zu tun haben. Allerdings, wir können die Welt nicht räumen, wir leben ja in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir unterscheiden uns hoffentlich von der Welt im guten Sinne, dass wir Licht und Salz sind und nicht Sand und nicht Öl im Getriebe, der allem nachgibt. Öl, das läuft ja so mit, immer mit der Welt dann. Wir sollen dann eher Sand im Getriebe sein, unterbrechend in der Sünde. Die Welt stören in ihrem sündigen Streben und sagen, kehre um, tue Buße. Und das fängt ja bei uns selber an. Deshalb hier die Einschränkung, damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt und so weiter, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder Geiziger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Es kann jetzt hier nicht immer unterschieden werden, ob es wirklich ein Bruder oder eine Schwester ist oder ob er oder sie sich nur so nennt. Ja. Denn wir können nicht ins Herz schauen. Wenn jemand in der Gemeinde ist und sich als Bruder oder Schwester ausgibt, dann müssen wir es einmal erst so annehmen und dann aber auch so handeln, wie es Gottes Wort sagt. Denn wenn es draußen in der Welt wäre, darüber wird Gott auch richten. Aber das ist nicht unsere Aufgabe innerhalb der Gemeinde. Aber wenn jemand in der Gemeinde ist und sagt, ich bin Christ, aber er lebt nicht danach, dann müssen wir mit ihm reden und ihm ins Gewissen reden und ihn einladen, umzukehren. Oder, wenn er nicht hört, ihn ausschließen. Also jemand, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger, Geiziger und so weiter, mit so einem sollte er auch nicht essen. Sehr deutlich. Hier wird übrigens noch ergänzt in dieser Sündenliste, Lästerer und Trunkenbold, der also sogar Gott lästert durch Worte und auch durch seine Taten. Und ein Trunkenbold, einer, der sich rauschhafte Zustände antut. Natürlich kommen manchmal solche Menschen in die Gemeinden und wir sollen auch offene Arme haben, sie zurecht lieben, zum Herrn Jesus hin, nicht ihn gleich hinauswerfen. Wenn jetzt ein Betrunkener käme, muss man sagen, du darfst gern kommen, aber jetzt schlaf erstmal deinen Rausch aus. Und wenn du in den Gottesdienst kommst, dann komm bitte in den Gottesdienst nüchtern, damit du auch das Wort aufnimmst und nicht störst. Das muss man schon sagen. Aber grundsätzlich kann er kommen, solange er nicht seine Sünde ausbreitet und damit hausieren geht. Aber das Ziel ist natürlich, dass er davon umkehrt und nicht, dass er sich darin verhärtet und andere in diese Sünde hineinzieht. Das wäre gerade falsch. Denn was gehen mich die draußen an? Schreibt der Apostel weiter in Vers 12. Was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Das klingt also sehr hart, aber es ist lebensnotwendig für gesunde Gemeinden. Ich möchte nochmal sagen, damit kein Missverständnis entsteht, es ist nicht bei jeder Sünde möglich und notwendig, denjenigen hinauszutun, der Sünde begeht, sonst müssten wir alle gehen. Ja. Es kann keiner von uns sagen, dass wir sündlos seien, aber wenn Sünde aggressiv propagiert wird, um sich greift, falsche Lehre, falscher Lebensstil, dann sind die Ältesten der Gemeinde, dann ist auch die Gesamtgemeinde gefordert, den Schaden, der um sich fressen möchte, hinauszutun, damit die Gemeinde bewahrt wird vor dem Bösen. Möge der Herr uns dazu noch Kraft und Vollmacht und Mut und auch Liebe und Wahrheit schenken, das richtig zu praktizieren. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, es sind sehr ernste Worte, die wir heute gehört haben in deinem Wort. Und wir bitten dich, schenke uns auch den Mut und die Konsequenz, das zu tun in unseren Gemeinden, wo es notwendig ist. In aller Retterliebe, aber auch in aller Deutlichkeit. Und schenke, dass es wieder mehr Gemeinden gibt, die auch hier konsequent handeln. Herr, erbarme dich auch über alle Ausgeschlossenen, dass sie in sich gehen und dass sie Buße tun anhand deines Wortes und durch das Mahnen deines Geistes, dass ihr Geist gerettet werde am Tage des Herrn. So leite uns und behüte uns in dir. Wir danken dir. Amen.